Tag gehört und auch gespürt. Egal wie sehr wir sagen oder wie oft wir sagen, komm näher, seine Sehnsucht nach uns ist nochmal viel größer als andersrum. Ja? Und ich war von vorletzte Woche bis letzte Woche, also nee, bis diese Woche noch, wir haben ja Sonntag jetzt, mehr oder weniger angegriffen, mal besser, mal schlechter. Jetzt die Woche war extrem. Ich habe gedacht, was ist das? Das ist doch nicht. Also ne, man denkt so immer bis zum gewissen Grad, das sind so die eigenen Gedanken, mit mir stimmt was nicht so. Und ich merke so von Tag zu Tag, es wird immer schlechter. Mein Körper wird immer schlechter. Ich kann kaum aufstehen. Ich habe Knieschmerzen. Mein ganzer Körper tut weh. Ich denke, werde ich krank? Was ist das? Ne? Und ich merke, nee, das ist keine Krankheit. Das ist irgendwas anderes. Und ich habe halt wirklich gedacht, das ist irgendwas wirklich, ich habe jetzt aber gar nicht so gedacht, dass das was Geistliches ist, sondern das ist irgendwie, keine Ahnung, mit mir stimmt irgendwie, das war ganz komisch so, das war wie ein bisschen meine Gedanken, ja. Und es wird immer schlechter und schlechter gesundheitlich und ich bin dann auf der Couch und fange an so verschwommen zu sehen. Ich denke, ja, ich bin müde, ich muss ins Bett und krieg so eine Kopfschmerzattacke, ja. Und ich denke, oh ne, und jetzt kommt mein Blutdruck hoch, mein Bluthochdruck wieder, so, ne? Ich habe mich voll reingesteigert, so, ne? Und dann denke ich irgendwann so, nee, mit diesem Kopfschmerz, mit diesem pochenden Kopfschmerz, wo man die Augen kaum aufhalten kann, kennt ihr sowas? Ich so, nee, das ist nicht mein Erbe, das gehört mir nicht, das habe ich nicht bekommen. Und ich habe wirklich vor meinem Auge gehabt, was habe ich nun mal bekommen, ne? Kopfschmerzen? Mit Sicherheit nicht. Ja? Bluthochdruck? Mit Sicherheit nicht. Dann habe ich so wirklich vor Augen gehabt, Freiheit, Gesundheit, Heilung, das sind alles Geschenke, die gehören mir, ne? Und dann höre ich so im Geist, schmeiß ihn raus. Der schmeißt den Dieb raus, ne? Und ich werde so richtig wütend innerlich, so raus jetzt mit dir, du Drecksack, so jetzt, ja? Und ich gehe so ins Bad und ich merke so, mir wird übel, ne? Muss mich auch ergeben und alles. Und ich denke, oh, was ist denn das, ne? Und ich habe das alles rausgelassen. Auf einmal alle Gedanken sind wieder frei. Mein Körper hat auf einmal Kraft wieder, ja? Ich kann wieder klar denken. Und alles, was ich habe mal, boah, ja, was ist los, ne? Also klar, ich weiß es, aber ne, das ist wieder so, ich kann atmen, ne? Und alles war gut. Und dann war es, und dann ging es noch, also es war gut, fertig. Und am nächsten Tag, ich habe lange geschlafen. Ich denke, oh, was ist das? Das kenne ich gar nicht von mir, ne? Ich habe, glaube ich, 10 Stunden oder so geschlafen. Ich so, hä? Ich war selber überrascht. Und dann bin ich aufgestanden. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Wort gehört oder gelesen. Irgendwas habe ich gemacht, bevor ich überhaupt aufgestanden bin. Und ich bin so in der Stille, komplette Stille. Und ich habe den Herrn irgendwas gefragt und so. Und dann auf einmal höre ich nur so, ja. Und er fängt an zu reden. Und dann sagt er, hast du Stift und Papier? Oder hast du was zu schreiben, glaube ich, hat er gesagt. Und ich nur so, hä? Ah ja, warte mal. Und so, gell? Und dann, auf meinem Nachttisch hatte ich so Karteikarten, so in der Größe, ne? Und einen Stift. Ich so, ah ja, fang mal an, ne? Und dann habe ich halt die Bibel gehabt, dann die Karteikarten drauf und ich fange einfach an zu schreiben. Ne? Im Großen und Ganzen war es halt ein Liebesbrief an mich. Ne? Und ja, dass er halt immer für mich da ist und so weiter und so fort. Und da war auch, also das ist ja mein privater Brief, also ein privater Brief an mich, aber was ich, ein kleiner Auszug an euch weitergeben wollte, ist, ich hatte diese, ja, schon fast blöde Frage: Wie willst denn du eigentlich von mir genannt werden? Ja? Papa, Vater, Jesus, Geist, wie? Ja? Und dann sagt er zu mir, so wie dein Herz mich ruft. Ja? So wie dein Herz mich ruft. Ich höre dein Herz rufen. Ja? Ob du Jesus sagst, ob du Papa sagst, ob du Heiliger Geist sagst, ob du weiß ich nicht was sagst, ja? Ich höre dein Herz und das, ja? Und dieser Brief geht weiter und ich bin voll am Schreiben und so, war voll witzig und dann am Ende unterschreibt er mit, ich bin. Ja, also das wollte ich euch mitgeben, es war so toll, ja, also nach diesem ganzen und dann war so, yes, ich bin.
Halleluja, Mann.
Guckt mal, wie ich hier laufe. Also ihr kennt mich nicht, wie ich laufe, aber ich konnte es Sonnabend vor 2 Wochen so läuft. Das geht wochenlang schon. Und Folgewoche hatten wir ja einen ganz besonderen Gottesdienst, ging um unseren Glauben. Und es war mal außergewöhnlich für die, die da waren. Ich weiß nicht, ob es auch euch so gut getan hat. Also ich habe mich hierher geschleppt mit Krücken, ja. Und dann war das wie Gekehr aus Putz von allem Müll, was in meinem Kopf rumgedoktert hat. Ich habe mich die letzten Wochen mit meinem Wie habe ich gelebt, warum habe ich was getan, weil ich eine Herausforderung hatte. Und das war Folgewoche alles so. Und heute nach Wochen bin ich auf einmal in meinem Wohnzimmer. Ich denke, hier quietscht ja gar nichts mehr in mir. Ich kann ja heute laufen. Halleluja.
Halleluja.
Es ist einfach, ich lehne mich das hier an dich an. Ja.
Amen, yes. Halleluja. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Glaube funktioniert, gell? Aber wenn wir keine Herausforderungen haben, brauchen wir auch keinen Glauben, gell? Wenn keine Probleme sind, brauchen wir keinen Glauben. Wenn kein schlechtes Wetter ist, verstehen wir schönes Wetter nicht. Halleluja, lass uns kurz rein ins Gebet. Halleluja. Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntag. Öffne unsere Ohren jetzt, dass wir dein Wort hören. Öffne unser Herz, dass dein Wort auf dem guten, gepflügten Ackerboden fällt und Frucht bringt für unser Leben, für unseren Glauben. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern es immer das vollbringt, wozu du es aussendest. Und danke, dass du unser Herz hörst. Wir haben es heute Morgen gehört. Du hörst das Rufen, das Schreien, das Reden unseres Herzens. Du bist verbunden mit unserem Herzen. Du sagst, mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und danke, dass unser Herz voller Glauben ist. Auch in den schwächsten Momenten bist du stärker. Denn dein Wort sagt, der in uns lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Halleluja. Und wir sind Überwinder und wir überwinden weit durch den, der uns stark gemacht hat. Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und danke, Herr, dass wir stark sind in dir und du bist stark in uns. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass wir nicht von dieser Welt sind. Danke, dass wir nicht reagieren wie die Menschen in dieser Welt. Dass wir uns Helfer suchen und Helferlein, sondern dass wir uns ganz allein auf dich verlassen. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und du hast uns deinen Geist gegeben, der in uns lebt. Halleluja. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir gehören dir und wir sind stark. Halleluja. Halleluja. Selbst wenn wir schwach sind, bist du stark in uns. Und danke, dass du uns nie verlassen wirst noch versäumen. Danke, dass du uns festhältst an deiner Hand. Und danke, dass wir nie tiefer fallen können als in deine Hand. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Halleluja. Und in Jesu wunderbarem Namen nehmen wir jetzt Autorität über alles, was sich aufgemacht hat gegen uns, jeder Gedanke, jede Emotion, jeder Angriff, alle Rituale des Feindes, alles negative Reden von Menschen, jede Missgunst, jeder Neid, jedes falsche Gebet, was nicht aus dem Heiligen Geist geboren ist, jetzt unter unsere Füße. Wir herrschen im Leben an Christi statt. Wir sind frei gemacht zu jedem guten Werk. Danke, Halleluja. Danke, Jesus, dass jetzt alles abfällt. Und danke, dass der Feind keine Macht über uns hat, sondern dass wir herrschen im Leben an Christi statt. Danke, Jesus, Halleluja. Preis sei dir. Amen. Amen, Halleluja. Ja, ihr merkt, wir leben in einer heißen Zeit, gell? Die Angriffe nehmen zu, merkt ihr das? Wisst ihr, und das liegt daran, dass der Teufel sich ernährt von dem Blut von Menschen. Und heute Morgen hat mich der Heilige Geist daran erinnert, das ist nicht mein Thema jetzt, aber nur kurz nochmal zur Erinnerung. Könnt ihr euch daran erinnern, wo ich über diese Bibelstelle gelehrt habe? Es wird so sein, das Kommen des Menschensohnes wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Und ich habe 30 Jahre lang den Herrn gefragt, warum heißt es, sie heirateten, sie aßen, sie tranken, sie ließen sie. Ich habe nicht verstanden, was da dran schlimm oder komisch oder warum betont es die Bibel so. Und vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr wann es war, der Herr mir gezeigt, was das bedeutet. Sie aßen Menschen, sie tranken Blut, sie heirateten Dämonen und ließen sich von Dämonen heiraten. Kommt uns das bekannt vor? Leute, das ist so interessant, weil mir der Heilige Geist etwas offenbart, dass ich es dann später bestätigt bekomme. 1993 war ich in einer Gruppe von Betern und da hat der Herr uns offenbart, dass die Satanisten ganz speziell nach Rumänien gehen und nach Bulgarien und dort den kinderreichen Familien Kinder abkaufen, die sie dann Satan opfern. Ein halbes Jahr drauf haben wir einen Kripo-Beamten aus einer Großstadt kennengelernt. Ich muss immer vorsichtig sein, was ich erzähle. Und er hat uns bestätigt, dass sie eine Gruppe von Menschenhändlern, Kinderhändlern erwischt haben, die gerade die Kinder in ein Schiff verfrachtet haben, um es dann diesen Leuten zu übergeben. Gestern habe ich ein Video entdeckt von einem Richter in Amerika, der diesen Kinderschmuggelring aufgedeckt hat. Und zwar ist es jetzt schon eine neue Form, das hat der Heilige Geist mir auch gezeigt vor ein paar Jahren, dass sie jetzt Kinderfarmen haben, wo sie Kinder produzieren wie Gegenstände, die nie eine Geburtsurkunde haben, die nie irgendwo auftauchen. Und diese Kinder werden ganz bewusst Satan geopfert. Ganz Hollywood. Alle sind da drin. Sandra Bullock hat ein Interview gegeben und gesagt, sie essen die Vorhäute von Babys aus Korea. Nee. Das war so eine abgeschwächte Form. Die Schauspielerin, die, Roseanne gespielt hat, die ist jetzt auch an die Öffentlichkeit und hat gesagt, alle in Hollywood sind Vampire. Sie trinken Blut und sie, ne, und so weiter. Und was die mit den Kindern machen, ist furchtbar. Ich will es euch nur sagen, damit ihr versteht, warum wir so angegriffen sind. Wir sind nicht angegriffen, weil die Zeit so ist, wie sie ist, sondern weil Satan sich ernährt von dem Blut und das kann man auch nicht jedem sagen. Euch kann ich sagen, ihr seid trainiert. Ich hoffe, euch zwei schockt das nicht, was ich gerade sage. Okay, alles gut. Ja. Diese Kinder, die werden in Todesangst versetzt. Diese Babys werden in Todesangst versetzt und dann schütten die Adrenalin aus und dieses Adrenalin ist dann im Blut und das Blut fangen die auf und dieses Adrenalinblut, ich nenne es jetzt einfach in ganz simpler Art und Weise so, macht, dass die ewig jung aussehen. Wenn ihr Schauspielerinnen seht aus Hollywood, die 60 sind und sehen aus wie 30, wundert euch nicht. Die sind da volle Kanne drin. Und fast alle Politiker in Europa sind in diesem Satanskreis drin. Das ganze englische Königshaus sind alle Satanisten. Und Amerika ist der verlängerte Arm von England. Ich habe jetzt keine Zeit, ist auch nicht mein Thema. Nur noch mal zur Wiederholung. Wundert euch nicht. Das Zeugnis von Tina ist genau da drum, wo es geht. Wir haben eine Christenheit, die ist aufgeteilt in Leute, die brennen und in Leute, die nicht brennen. Die, die brennen, haben Öl in ihren Lampen und in ihrem Vorrat, weil sie wissen, ich brauche was? Öl. Was ist Öl? Der Heilige Geist. Dann gibt es 5 von diesen 10 Jungfrauen, die kein Öl in den Lampen haben und noch nirgends Öl haben. Und sie haben auch keine Ahnung von Öl. Weil als sie fragten, gebt uns von eurem Öl und sie sagen, nein, das brauchen wir selber, geht und kauft, dann gehen die los und kaufen. Das sind Leute, die meinen, man kann bei Gott kaufen und verkaufen. Aber die Bibel sagt, umsonst empfangen, umsonst weitergeben. Aber es wird eine Zeit kommen, wo du deinen ganzen Heiligen Geist für dich brauchst und deinen ganzen Glauben und deine ganze Kraft. Jetzt ist noch Trainingszeit. Wir sind eine Armee, die in der Grundausbildung ist. Wir bereiten uns vor für den Krieg. Und wenn man Christen sagt, pass auf, es kommt eine Zeit, wo du kämpfen musst. Vor allem in Europa, da regen die sich auf. Vor Jahren habe ich in der Schweiz gepredigt. Die Schweizer leben seit 300 Jahren Frieden. Die haben mich angeguckt in Genf, wie wenn ich vom anderen Stern wäre. Was hat er für ein Problem? Was hat er? Ja, ich habe aber erst später verstanden, dass die mich nicht verstehen. Und viele Christen auf der Welt, in Korea, in China, die kämpfen, in Afrika, die kämpfen, die werden täglich umgebracht um ihres Glaubens willen. Die wissen, was Kampf ist. Wir sind so ein bisschen eingeschlafen. Und wenn wir sagen, wir stehen im Kampf und du würdest einem Koreaner erzählen, ja, was hast du denn für einen Kampf? Und du würdest ihm das erzählen. Nichts gegen dein Zeugnis, Tina, das ist gigantisch. Aber wenn du das einem, der in einer Folterzelle sitzt in Korea, Nordkorea, sagst, ja, ich habe ne, Kopfweh gehabt und Migräne, da denkt er, ihr versteht mich richtig. Leute, ich nehme mich da nicht raus, wenn ich meinen Kopf weh habe. Ich gehe durch dieselben Kämpfe wie ihr. Aber wir leben nun mal in Deutschland und ich vergleiche mich nicht mit den Christen in Nordkorea. Ich will euch nur mal groß machen, wir sind in einem Kampf und der Kampf ist nicht überall derselbe. Wir kämpfen an einer ganz anderen Front. Ja? Wo ich jetzt in Amerika war, Leute fragen mich immer noch. Gestern war ich in einer großen Gemeinde oder am Freitag vielmehr. Im Lobpreisgottesdienst und da kamen Leute, die seit 14 Jahren hier online Predigten anhören. Es war interessant, da haben sie mich gefragt, was war denn gut in Amerika? Was war denn schlecht in Amerika? Habe ich gesagt, schlecht ist, dass die überhaupt nicht zuhören können. Du erzählst was und nach einer Minute drehen sie den Kopf weg und laufen weg, lassen dich stehen. Du stehst so da, hallo? Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ich bin da nicht mal mit meiner Einleitung fertig. Wo läufst du hin? Die haben keinen Bock zuzuhören. Das war mega herausfordernd, anstrengend. Positiv war, du kannst überall beten. Im Restaurant, vom Restaurant, auf der Straße, überall. Das ist normal. Keiner guckt dich schräg an, weil das ist normal in Amerika. Also auch da, überall ist es anders. Aber wir leben hier in Deutschland und wir schauen auf das. Wir müssen unseren Glauben trainieren. Und ich sehe den Unterschied zwischen den Christen, die Glauben trainieren, die auch mal Kämpfe haben. Wir haben Kämpfe. Aber wir überwinden weit. Amen. Marlies konnte fast nicht mehr laufen. Und dann kommen so Gedanken, wo sagen, ja, jetzt wird es immer schlimmer. Die braucht eine neue Hüfte, die braucht ein neues Knie, die braucht. Hast du schon mal Stimmen gehört, die zu dir gesagt haben, du brauchst? Was du brauchst, ist Glauben an Christus. Amen. Wir brauchen einen Glauben, der überwindet und der aus der Vollmacht, der Autorität des Christus herausherrscht. Wie sollen wir die Kranken heilen, wenn wir selber nicht den Husten loskriegen? Und ich habe auch ab und zu noch Erkältungen, reg mich immer drüber auf, ja, wenn ich es nicht gepackt habe, es zu besiegen. Aber ich schaffe es mittlerweile immer öfter. Amen. Halleluja. Amen. Leute, wir müssen wirklich unser Reden ändern. Mit dem, was unser Herz voll ist, bestimmt unser Reden. Und unser Reden, ich sag's dir nochmal, bestimmt unser ganzes Leben. Was du vor einem Jahr geredet hast, erlebst du heute, jetzt und hier in Farbe. Wir leben immer in einem Gotteszirkel oder Gotteskreis. Gotteskreislauf ist immer ein Jahr. Wir wollen es nicht verstehen, aber es ist so. Was du heute jetzt sprichst, was du heute jetzt im Glauben manifestierst, sprichst und glaubst, hast du in einem Jahr Frucht davon. Ob es gut oder schlecht ist. Es liegt nur an uns. Wir suchen die Fehler immer bei den anderen. Ja, meine Frau, die ist wieder so, die hat ihre Tage schwierig. Oh, wer soll sie verstehen und die Sprüche und alles. Und der Mann, mein Mann, ja, der hört mir nie zu und überhaupt, ah, ich bin zu einsam. Und die Spielchen kennen wir alle. Das hat aber mit Christus nichts zu tun. Leute, wir müssen wirklich so tief in den Glauben hinein, dass wenn ein Problem an unsere Türe klopft, ob das Krankheit ist, finanzielle Herausforderungen oder du die Kündigung in der Hand hältst von deinem Arbeitsplatz, wir müssen an den Punkt kommen, auch ich predige mir immer selber, wo wir sofort sagen, danke Jesus, denn alles, was du tust, ist gut. Auch das, was mir nicht schmeckt. Und dann bist du am richtigen Punkt, dann bist du an einem Glaubenslevel angekommen, den der Herr in dir hervorbringen will. Das Problem ist, dass wir immer, sobald ein Problem kommt, oh, welche Schwester kann ich anrufen? Wer ist gerade zu Hause? Wer kann für mich beten? Wo kann ich meinen Mülleimer ausleeren? Wer hört mir jetzt zu? Für mich ist es so anstrengend geworden, Christen zu treffen, die aus mir immer ihren Mülleimer machen wollen, die immer ihr Leben erzählen wollen und wie schlimm sie es haben. Und ja, es gibt Christen, die haben schlimm. Und ja, vielleicht haben sie sogar schlimmer, wie ich es hatte. Aber das ist doch nicht die Lösung. Was verändert sich, wenn wir das Problem groß machen? Doch, es verändert sich viel. Deine Emotionen gehen in den Keller. Und es wird so schlimm und wird immer schlimmer. Nochmal, wenn du Gott groß machst, werden deine Probleme klein. Wenn du deine Probleme groß machst, wird dein Gott klein. Und genau das hört man, wenn man Christen zuhört. Leute, uns läuft die Zeit aus. Ich glaube, 29 oder 30 wird Jesus wiederkommen. Ich habe mich noch nie getraut in meinem Leben, einen Zeitpunkt zu nennen, wann Jesus wiederkommt, weil niemand kennt die Stunde und den Tag. Aber Jesus hat gesagt, schaut ihr das Wetter an, könnt ihr beurteilen, was kommt. Kommt Regen, kommt Sturm und ich sehe, ich beobachte das geistliche Wetter und ich spüre, der Herr kommt bald. Ich habe während dem Lobpreis gerade ein Bild gehabt, wo ich im Flieger sitze beim Boarding. Ich bin ja mit einer 747 rüber und wieder zurück. Da gehen ein Haufen Leute rein. Das Boarding dauert ganz schön lang. Und da habe ich so gedacht, ja, wir sind am Ende der letzten 5 Minuten des Boardings, bevor die Türen zugehen. Wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, bis Noah die Türe schloss. Und dann ging es los mit dem Regen, mit der Flut, mit dem Sturm. Und so wird es auch sein. Leute, die Satanisten wissen es übrigens auch. Sie proklamieren Agenda 2030 ganz frei. Die nehmen kein Blatt mehr vor den Mund. Und ich weiß aber, mein Jesus kommt. Und ich weiß, ich gehöre ihm. Und ich weiß, ich bin dabei. Amen. Und bis dahin erhöht der Teufel die Schlagzahl. Wir sind 8 Milliarden Menschen. Wenn du von den 8 Milliarden runterrechnest, wer ist da Christ? Wer ist von den Christen gläubig? Wer ist von den Gläubigen wiedergeboren? Wer hat von den Wiedergeborenen den Heiligen Geist? Und dann guckst du in eine Nation hinein. In Deutschland, ich bin mir sicher, es sind nicht mehr als 2,5 Millionen, die wiedergeboren sind. Und ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe, da sind noch ein paar Nullen dran, aber ich kann es mir nicht vorstellen von dem, was ich sehe. Wenn du es genau nimmst, lebt in Deutschland eine Großstadt, die wiedergeboren ist, die den Herrn kennt. Eine Großstadt. Leute, ist das viel? Das ist nichts. Wir sind eine atheistische, gottlose Nation geworden. Und ich hoffe, ich irre mich und es sind viele, viele mehr. Und ich stehe irgendwann vom Herrn und sage, Thomas, du lagst völlig falsch. Dann freue ich mich. Ich freue mich, wenn die Ernte größer ist. Aber wenn ich so rumschaue in die Lande, was man so sieht, dann sind es nicht viele Leute. Und gestern habe ich zu Bärbel gesagt, Bärbel, ich glaube, dass in den westlichen oder in den sogenannten christlichen Ländern die Leute, die verloren gehen, eine schlimmere Strafe haben werden, wie die, die aus atheistischen oder aus gottlosen Nationen kommen, vielleicht von mir aus Indien oder buddhistisch oder sonst irgendwo. Ich habe in Amerika gedacht, wir fahren nach Azusa und schauen uns diesen Ort an, wo die Erweckung Gottes war. Und mit allen Amerikanern, die ich gesprochen habe, die in L.A. leben, kennen Azusa nicht. Und ich denke so, krass, ich fliege darüber, um einmal im Leben bei Azusa zu sein. Und es geht mir nicht um den Ort, es ging darum, weil Gott mir es gesagt hat, flieg dahin. Ich komme da gleich noch auf das Thema. Und dann triffst du Amerikaner, die direkt da sind und Wahnsinn. Und eine Obdachlosigkeit, überall Obdachlose. Ich habe gedacht, Leute, die vom Bürgergeld, wie man es jetzt nennt, leben, die haben es richtig gut in Deutschland. Wahnsinn. Diese Hängematte wurde mal gebaut, die soziale Hängematte, wie ich sie nenne, wurde mal gebaut, dass wenn einer vom Trapez fällt, bei seinem Salto, der mutig ist, dass er nicht unten auf dem Boden aufklatscht. Aber die Leute haben schnell gemerkt, oh, das ist ja cool, da liegt ja einer in der Hängematte. Da lege ich mich mal dazu. Komm, lass uns noch ein paar Jahre liegen. Das war niemals Gottes Plan. Und es ist niemals Gottes Wille, dass wir uns da irgendwo in Hängematte legen. Ob das jetzt so ist oder geistig. Viele Leute wollen sich auch in die geistige. Oh, Thomas, bet du mal für mich. Ich liebe die WhatsApps jeden Tag. Thomas, kannst du für mich beten? Warum betest du nicht selber? Warum hast du nicht selber gelernt zu glauben und zu beten und zu machen? Dann brauchst du mir nichts schreiben. Amen. Gilt es für mich auch? Umgekehrt? Ich schreibe euch vielleicht ein-, zweimal, vielleicht dreimal im Jahr in die Gebetsgruppe, hey, betet für mich. Aber dann, wenn ich richtig merke, jetzt brauche ich Hilfe. Und Hilfe ist völlig legitim. Richtig? Wenn ich ein Jahr alt bin, rufe ich, Mama, ich bin fertig. Und dann kommt die Mama und macht das Geschäft für dich. Aber wenn du 15 bist und rufst, Mama, ich bin fertig, dann stimmt was nicht. Da hat die Mama versagt und das Kind. Wie viele Leute ich im Geist treffe in Amerika. Ich war so geschockt, wie die Leute akzeptiert haben, dass sie Krebs haben. Da war wirklich fast niemand dabei, der nicht den Krebstoten hatte oder wo gerade aktuell jemand Krebs hat. Wisst ihr, was die Aussage war, die ich bestimmt 10-mal gehört habe? Jesus kann sie heilen, wenn er will. Keine Lehre, kein Verständnis, keine Vollmacht, keine Autorität. Markus 16, geht in die Welt, heilt ihr die Kranken, legt ihr den Kranken die Hände auf. Steht es im Wort? Oder steht da, ruf mich an, ich gebe dir ein rotes Telefon, dann komme ich runter. Und wenn du das predigst, ist es so leer wie hier. Weil die Leute das nicht hören wollen. Die wollen das nicht hören. Die wollen ein Wohlstandsevangelium. Mein Job, mein Haus, mein Auto, mein Boot, uns geht's gut. Pastor, provozier mich nicht. Also deine Predigt heute war total provokant. Mein Stuhl war warm, die Heizung war an, die Vögel haben gezwitschert. Ich habe mir schon gerade überlegt, was esse ich nachher, Schnitzel oder Steak? Und dann kommst du und stört mich. Wie oft ich erlebt habe, dass die Ältesten abgestimmt haben, dass der Pastor rausgeworfen wird. Die Bibel sagt, mein Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Das steht nicht Aya Bobaya. Und ich liebe es, wenn Jesus uns so Liebesbriefe schreibt. Wir brauchen beides. Wir brauchen Strenge. Wenn wir einen guten Vater hatten, dann war dieser Vater streng und liebevoll. Streng, wann Strenge dran war und liebevoll, wann Liebe dran war. Wenn wir nur streng sind, werden die Kinder rebellisch und abhauen, so früh es geht. Die Mädels werden sich schnell einen Typen suchen, der Erstbeste weg. Die Jungs fangen an mit Alkohol und mit Gewalt irgendwo und dann sind sie auch weg, werden sie Schläger. Und wenn wir nur Aya Bobaya, nur immer Aya Bobaya, Unfall gemacht, Polizei kommt, voll besoffen, kein Problem, mein Vater ist der Bürgermeister. Ich rufe mal kurz an, er ruft sie gleich zurück. So leben manche, denken, mein Papa, der löst alles, das ist Katastrophe. Gott sei Dank ist Jesus anders. Jesus liebt uns und er erzieht uns. Die Bibel sagt, wenn wir erzogen werden, ist es ein Zeichen, dass die Liebe Gottes in unserem Leben wirksam ist. Stimmt es? Ich habe euch so oft gesagt, der größte Alarmzustand bei mir ist, wenn Gott nichts mehr sagt. Dann ist Alarmzustand. Wenn er redet, alles gut. Wenn er Liebesbriefe schreibt, alles gut. Wenn ich angegriffen bin und ich habe den Sieg nach einer Weile, alles gut. Aber wenn Gott nicht mehr redet, ich liebe ja so Christen, die immer zu mir sagen, Thomas, wie hörst denn du die Stimme Gottes? Ich habe noch nie den Herrn was zu mir sagen gehört. Das dauert eine Minute, dann schwenken sie um. Ja, heute Nacht hatte ich einen Traum, da hat der Teufel zu mir gesagt, dass er mich bald umbringt. Ich kann gar nicht mehr schlafen, ich traue mich gar nicht mehr einzuschlafen, weil der Teufel hat gesagt, er bringt mich um. Der Teufel hat gesagt, der Teufel hat gesagt, der Teufel hat gesagt. Dann switch doch mal den Kanal. Wenn du den Teufel reden hörst, kannst du auch Gott reden hören. Petrus hat's bewiesen, das widerfahre dir nur nicht. Einmal, das hat dir mein Vater offenbart und dann Satan hinter mich. Von einer Minute auf die andere, zwei Kanäle, entscheide ich doch für den richtigen Kanal. Halt mal die Schnauze, haben wir vorhin gehört, oder? Sag zum Teufel halt die Schnauze, ich höre dir nicht mehr zu. Werd doch mal radikal. Christen werden immer radikal, wenn es um ihr Ego geht. Du hast mich verletzt, aber jetzt ist aber Schluss, aber jetzt ist aber, die Zehnerkarte ist voll, ich bin durch mit dir. Ja, da werden sie radikal. Aber wenn du sagst, werd doch mal radikal im Glauben, wirf doch mal die Erkältung raus. Und du hast gut reden, du hast ja keine. Kämpf doch mal. Kämpf doch mal an der richtigen Front. Christen kämpfen immer irgendwo, nur nicht da, wo Gott sie haben will. Kommt mir vor wie eine Armee, die nie an der Front ist, wo Gott steht oder wo Jesus ist. Wo sind denn meine Soldaten? Ja, der kämpft mit der Schwiegermutter, der mit dem Nachbarn, der mit dem Arbeitskollegen. Dauert noch ein bisschen, aber sie kommen irgendwann. Hilfe, Hilfe. Amos sagt sie, die Armee des Herrn läuft in ihrer Bahn. Jeder auf seiner Bahn, keiner hinter den anderen. Wann hindere ich den anderen, Nimi? Wenn ich mit mir im Reinen bin. Wenn ich mit Jesus im Reinen bin, brauche ich mich nicht um die anderen kümmern. Im Sinne von, ich manipuliere, ich drangsaliere, ich... Ne? Wenn mich einer einlädt und mich fragt, Thomas, predigst du mit Anzug und Krawatte? Und ich sage nein, er sagt ja, das musst du aber, sage ich, dann such dir einen anderen. Weil ich brauche das nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Meine Freiheit ist nicht in Anzug und Krawatte, meine Freiheit ist in meinem Herzen. Und da gibt es genug Prediger, die mit Anzug und Krawatte predigen. Wie ich euch vor ein paar Tagen gesagt habe, ich traue kein Pärchen, wo ich nicht weiß, dass die wiedergeboren sind. Ich traue die nicht. Ich stehe da nicht hin, oh, der Segen Gottes, und zwei Jahre später sind sie geschieden. Ich kann auch keine Beerdigung machen, wo ich weiß, der ist in der Hölle und stehe da hin, jetzt singt er oben mit den Engelein und schaut runter. Ich kann das nicht und ich will das nicht. Aber es gibt ja Prediger, die das machen. Gott, alles gut, oder? Die sollen das machen. Ich kümmere mich um die Lebenden. Amen. Und ich trete dir so lange in den Hintern, bis du trainiert bist. Amen. Ich bin ein Coach, der dir sagt, nach 10 Mal Bankdrücken, 2 gehen noch. Nee, Thomas, ihr habt doch schon 10. 2 gehen noch. Auf. Und die 2 tun am meisten weh. Aber die 2, wenn du schon mal Krafttraining gemacht hast, weißt, die 2 reißen alles raus. Die 10, die leicht gehen, die machen nichts. Die 2, die wehtun. Die 2 Meilen, die 2 extra Meilen, die Jesus sagt, geh die 2 extra Meilen. Das ist, was wehtut, oder? Hast du schon mal Menschen in deinem Leben gehabt, die dir was versprochen haben, dann sind sie gegangen, haben dich enttäuscht, verletzt? Ich hatte vor 2 Wochen ein Gespräch mit einem Mann. Dann sagt er zu mir, die werden ihren Preis bezahlen. Nee, eben nicht. Vor ein paar Jahren, als ich durch den schlimmsten Schmerz bin, oder einer der schlimmsten Schmerzen mit Christen, mit Verrat und furchtbare Sachen, da hat er mir gesagt, ich werde sie nicht bestrafen, Thomas. Ich bestrafe sie nicht. Willst du, dass ich sie bestrafe? Dann habe ich kurz in mich so mein Fleisch, oh ja. Dann hat Jesus mir kurz eine Vision gegeben, wie er sie bestraft. Und dann hat er sie mich sehen lassen, wie sie leiden. Und ich habe so gemerkt, oh, ich fühle mich überhaupt nicht gut dabei. Es fühlt sich nicht gut an. Wenn du jemand leiden siehst, fühlt sich nicht gut an, wenn es dein schlimmster Feind ist. Geschwind vielleicht die ersten 5 Sekunden, jetzt kriegt er, was er verdient hat. Und dann denkst du, ach nee, weil dein Herz nicht so ist. Und dann hat Jesus mir sein Herz gezeigt. Er kann das auch nicht und er macht es nicht. Und da habe ich gesagt, ja, aber Herr, wo ist denn da Gerechtigkeit? Mein Gerechtigkeitssinn hat mit Jesus seinem Gerechtigkeitssinn zero zu tun, null. Ich sag dir, deine Schuldiger, die werden nicht bestraft. Wir wünschen uns das. Die essen oft die Früchte ihrer Entscheidungen, das ist was anderes. Du kannst nicht sagen, da kommt ein 40-Tonner, ich bin Christ, der Herr ist stark in mir, mal gucken, welcher stärker ist von uns beiden. Ich denke, der 40-Tonner gewinnt. Da kannst du nicht sagen, oh. Nein, du erlebst die Konsequenz deiner Entscheidung. Du kannst aber nicht beten und sagen, Herr, schick ihn vor den 40-Tonner. Das wird er nicht tun. Ganz im Gegenteil, gell? Und da habe ich gesagt, Herr, was bleibt mir da noch? Was bleibt mir dann noch? Und das Lustige ist, dass der Herr sich immer nur wiederholt. Er sagt nichts Neues. Vergebung, Thomas. Du kannst gleich vergeben oder merken, da passiert nichts, was dir jetzt gerade deinem Fleisch die Genugtuung geben würde. Und dann vergibst du. Vergebung ist das Beste, was wir haben, Leute. Vielleicht predige heute doch nicht mein Blatt. Ich weiß es nicht. Der Herr soll machen, was er will. Vielleicht braucht es jemand, keine Ahnung. Überlege mal, wir sind die einzigste Gruppe der Menschen. Die einzige Gruppe der Menschen. Ich lerne es noch, Schatzi. Sie guckt schon wieder so streng. Nicht Spaß. Wir sind die einzige Gruppe der Menschen, die Vergebung haben. Die Menschen draußen, die sagen, die Zeit heilt die Wunden. Die Zeit heilt gar nichts. Du hast nur eine dicke, fette Narbe, die ziemlich eitert. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Man sieht also Opas, die auf so Kriegsgräber gehen, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, die sind schon 90 oder so, laufen die dahin, legen ihre Hand auf den Grabstein vom Kameraden und heulen die Rotzenwasser. Die heulen, seit der Krieg zu Ende ist, heulen die für ihre Kameraden, weil die Zeit heilt gar nichts. Jetzt gibt es Menschen, da sieht man es nicht, wie sie heulen, die heulen. Und überlege mal, Jesus sagt zu uns, dass wir vergeben sollen. Und immer wenn ich mit Menschen diskutiere, meinen die immer, Vergebung ist eine Option. Vergebung ist keine Option. Wir haben nicht die Entscheidung, darf ich vergeben, darf ich nicht vergeben. Ja, ich vergebe nicht. Wir müssen vergeben. Warum? Weil wenn wir bis zum Schluss jemanden nicht vergeben, verlieren wir unsere Errettung. Hat es der Vater gesagt? Wenn ihr nicht vergebt, kann ich euch nicht vergeben. Seht ihr, wie wichtig das ist? Und wenn ich der Teufel wäre, würde ich dich so verletzen, so brutal schlimm, wie es nur irgendwie geht. Weil wenn ich das geschafft habe und du nicht vergibst, habe ich dich im Sack. Sack zu, wupp, auf den Rücken, der gehört mir. Und Christen, die verletzt sind, sind nie wieder eine Gefahr für den Teufel. Christen, die Verletzung überwunden haben durch Vergebung, sind die gefährlichsten von allen. Weil dann der Teufel merkt, oh Mann. Und wo tut es am meisten weh? Bei den Fremden oder von der eigenen Familie? Von der eigenen Familie. Jetzt wisst ihr auch, warum Jesus gesagt hat, nirgends gilt ein Prophet weniger als in seinem Vaterhaus, in seinem Vaterland oder in seiner Vaterstadt. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Wenn ich der Teufel wäre, ich würde nicht deinen Glauben angreifen, weil ich weiß, das kann ich nicht. Ich würde auch nicht da kämpfen, wo ich weiß. Ich würde auch nicht mit einer Pistole von Leopard 2 Panzer stehen und da drauf schießen oder von russischen T-90 oder was alles so gibt. Peng, 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 jetzt bist du aber tot. Dann antwortet der Panzer, dann ist von dir nichts mehr da. Versteht ihr, was ich sage? Der Teufel ist auch nicht doof. Der steht auch nicht mit seiner Pistole vor dich, wenn du gerade in deinem Panzer sitzt. Er wartet, bis du aus deinem Panzer rauskrabbelst und dann schießt er mit der Pistole auf dich. Er wartet, bis du aus deiner Glaubenszone, aus deiner Kampfzone rausgehst und er kommt immer dann, wenn du nicht damit rechnest. Schon mal erlebt? Nach Amerika habe ich euch die Bilder gezeigt. Könnt ihr euch erinnern? Habe ich gedacht, naja, sollen wir das machen, weil die Bilder waren ja dann alle durcheinander. Und ich musste ja vor- und zurückschwenken. Habe ich gedacht, ist das heute dran? Hat Bärbel gesagt, mach's doch nächste Woche. Dann habe ich gesagt, du, ich glaube, nächste Woche ist der Moment dafür vorbei. Alles hat ein Momentum. Ich denke, es muss jetzt am Sonntag sein, nächste Woche ist was Neues dran. Und da habe ich euch ja die Bilder gezeigt und dann waren wir so ziemlich am Ende. Und dann sage ich so, ja, jetzt sind es ziemlich die letzten Bilder, gleich haben wir es und dann ist gut. Dann ruft jemand aus der Gruppe hier zu mir vor, ja, jetzt reicht's auch mal. Ich weiß nicht, ob das gehört habt oder nicht, ist auch egal. Geht mir auch nicht gegen die Person. Aber es hat mich geschwind so verletzt hier vorne, wo ich gedacht habe, hey, ich mache mir die Mühe, von nachts um 3 bis morgens euch die Bilder zusammenzustellen, euch da einen Report zu geben von der Reise, weil ihr wart ja dabei in meinem Herzen. Und dann ruft jemand vor, so vielleicht unbedacht, vielleicht war derjenige müde, vielleicht war derjenige gestresst, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, ich will euch damit nur sagen, manchmal ist ein kleiner Satz wie ein Messer. Wie ein Messer. Könnt ihr mal folgen soweit? Und dann stehe ich hier vorne und wenn ich mich konzentriere auf dieses Messer, kann ich nicht mehr weiterreden. Sondern ich ignoriere das Messer und sage, ich bete leicht, leise für mich und sage, Jesus, vergeben, los, weg, zack, los. Und ich bin sofort wieder frei und kann weitermachen. Die Person, der ist es gar nicht bewusst. Ich habe dann hinterher ein Gespräch geführt. Und dann meinte die Person, am Sonntag waren wir aber ganz schön angegriffen, gell? Dachte ich, ja, es gibt Leute, die rufen, als ich habe nichts gesagt. Ich habe gedacht, ich habe gemerkt, die Person hat es gar nicht gemerkt. Seht ihr, wie wichtig es ist, in der Vergebung zu leben, ob die Person das merkt oder nicht, ist nicht die Lösung, ist nicht der Punkt. Vergebung ist die Option. Amen. Und wir entwaffnen den Teufel. Wenn die Christenheit das verstanden hätte, Mahatma Gandhi hat gesagt, den kennt ihr ja alle, dieser große indische Führer hat gesagt, wenn die Christenheit leben würden, was sie predigen oder was sie haben, wäre die Welt evangelisiert, sagt ein Nichtchrist, der mal gedacht hat, ich schaue mir mal den christlichen Glauben an, um was es da geht. Das Problem ist immer, dass Christen nicht leben, was sie predigen oder dass sie nicht predigen, was sie leben. Weil es vielleicht besser ist. Aber Jesus sagt, was er meint und er meint, was er sagt. Genau so. Ist das interessant? Und wisst ihr, es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Alles im Leben ist nur eine Entscheidung entfernt. Ich treffe immer wieder Raucher, die sagen, ich kann nicht aufhören. Ja, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Du sprichst aus, ich kann nicht aufhören. Dann treffe ich andere, wie Bärbel ihren Vater, 30 Jahre Kettenraucher, 3 Schachteln am Tag. Und wo die Kinder anfingen zu husten, hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat eine Entscheidung getroffen, nicht Christ. Ich höre mit dem Rauchen auf. Wie weit ist alles entfernt? Es liegt nicht an dem einen, der es super kann und der andere, der es nicht kann. Es liegt an den Entscheidungen, die wir treffen. Mit was das Herz voll ist, nochmal geht der Mund über. Dein Herz ist voller Unglaube, voller Zweifel. Was wirst du sprechen? Unglauben und Zweifel. Und dann wird genau das die Frucht sein in deinem Leben. Ich sage immer, wenn ich Pastoren treffe, ich höre mir nicht das Gequatsche an von denen, weil viele sind so Schwätzer. Oh, komm mal rein, Thomas, wir zeigen dir mal unser Gebäude. Marmor, Glas und guck mal, die Vorhänge, die haben wir im Sale gekriegt. Und hier die Fliesen, habe ich alles live erlebt, ich erzähle euch keinen Mist. Die Fliesen, die waren ganz teuer und dann habe ich dem Geschäftsmann da erzählt vom Raumausstatter und hat er uns die ganz billig gegeben. Ich freue mich darüber, ist alles Segen, versteht mich richtig. Aber bin ich gekommen, um mir Vorhänge und Fliesen anzuschauen? Ich sage ihm lieber, bring mich nach Hause zu deiner Familie und dann machen wir ein Abendessen. Und da, wer da ist, wer dort mit seiner Frau umgeht, mit seinen Kindern, spricht zu mir mehr Bände als irgendwelche Fliesen und Vorhänge. Amen. Jesus kann hierher kommen heute und hier sein und wir spielen alle Gemeinde. Was ist nachher, wenn du zu Hause bist? Wie redest du da? Wie tickst du da? Wie ist da, wenn ein Anruf kommt? Wie ist da dein Herz? Und deswegen gibt es immer wieder Prüfungen und Herausforderungen in unserem Leben, wo wir selber merken und wir selber prüfen können und uns selber überprüfen können, wo wir stehen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wenn wir uns selber richten, muss Gott uns nicht mehr richten. Und mit richten ist nicht verurteilen, sondern Korrektur gemeint. Denn die Strafe liegt auf ihm, bei uns, auf das wir Frieden haben. Aber wenn wir wieder mit alten Angewohnheiten anfangen, mit alten Sünden, der Teufel ist ja nicht erfinderisch. Wenn du früher spielsüchtig warst, wird er dein Leben lang versuchen zu tun, wenn du jetzt wiedergeboren bist und frei bist von der Spielsucht. Wo will er dich hinführen? Will er dich in den Puff schicken? Nein, wo will er dich hinschicken? In die Spielhalle, in den Spielsalon. Richtig? Wenn du früher der Vereinsvorsitzende warst, was weiß ich, Karnevalsverein und im Elferrat und alle Hurra und Chagabum. Und jetzt sagt Jesus, raus da aus dem ganzen Mist. Ich habe dich frei gemacht. Sitz nicht im Rat der Spötter. Und so weiter, ihr kennt das alles. Was will er dir denn dann dauernd zeigen? Mit was für Leute wird er dir über den Weg schicken? Karnevalskinder, Martin, du bist gut. Merk dir, wie das Spiel funktioniert. In deinem eigenen Leben. Wenn du mal früher gerne einen gehoben hast, dann kannst du, wenn du frei geworden bist, irgendwo im Bockbierfest sitzen und eigentlich ist alles okay und du hast keine Lust auf Bier. Auf einmal kommt so ein Gefühl. Raucher erzählen mir das oft, die frei geworden sind vom Rauchen. Dann wenn ich mal so rieche oder so nach dem Essen, würde ich schon gern mal wieder. Leute, passt auf. Da kommt nicht der Engel Gabriel, steht eben dran. Nee, Thomas, du musst mal aufpassen hier, ne? Nichts gut für dich. Das wird nicht passieren. Der Heilige Geist, die leise Stimme in dir sagt, steh auf und geh. Triff eine Entscheidung. Manchmal macht der Teufel Spielchen mit uns. Immer und immer wieder. In 10 Jahren hat Bärbel und ich haben wir 10 Geldbeutel gefunden. 10 Geldbeutel, randvoll mit Kreditkarten und Geld. Warum lässt Gott mich immer wieder einen Geldbeutel füllen? Einmal pro Jahr, 10 Jahre am Stück. Ich habe gesagt, was ist denn das für ein Spielfilm? Du machst du auf und du musst gerade Heizöl kaufen. Und du denkst so, 1500 Euro, Alter, der hat aber Kohle. Hey. Bärbel, was kostet das Heizöl? Ich glaube 1500, hat er gesagt. Und du hörst diese Stimmen. Und der Heilige Geist sagt nur, es ist nicht deins. Gib es zurück. Glaubst du nur, weil du Pastor bist, bist du raus aus dem Spiel? Und wir haben uns entschieden, alle 10 zurückzugeben und haben alle 10 zurückgegeben. Und bei den letzten habe ich reingeguckt, Namen geguckt. Da habe ich Telefonbuch, habe gleich angerufen, noch wo ich ihn gefunden habe. Der letzte war in der Tiefgarage in Heidelberg, werde ich nie vergessen. Da habe ich die Frau angerufen, die hat noch nicht mal gemerkt, dass sie den verloren hat. Sei, wo sind Sie denn jetzt? An Spetzingen. Sei, ja, sollen wir uns treffen? Da komme ich gleich. Ja, ja, wir treffen uns da am Park-and-Ride-Parkplatz. Bin ich hingefahren, habe ihr einen Geldbeutel gegeben. Die hat nicht mal Danke gesagt, so war die verwirrt. Aber das brauche ich nicht. Mir sagt Gott Danke, weil ich habe den Test bestanden. Dann fahren wir weg und da guckt sie rein, weil die hat gedacht, das Geld ist weg. Aber da war noch alles drin, hat sie hinterhergerufen, so, ich soll stehen bleiben. Aber ich dachte, nee, ich brauche keinen Finderlohn. Ich habe meinen Lohn beim Herrn. Amen. Und dann habe ich euch erzählt, wo ich in Amerika war und lasse dort am Restaurant auf der Reling mein Geldbeutel liegen, ohne zu wissen, dass der da liegt. Wir fahren weg, wir sind 2 Stunden weg und wir laufen am Strand und ich sage so, oh, wir essen noch ein Eis, ich lade euch ein. Wir fahren zum Eisding, ich so, wo ist mein Geldbeutel? Geldbeutel weg, ich werde es nie vergessen. Und ich so, Leute, mein Geldbeutel ist weg. Oh, da läuft der Spielfilm. Ausweis. Kohle, Kreditkarte, ich muss das Hotel noch bezahlen, wenn wir auschecken. Ich bin nur noch eine Woche da, bis ich aufs Konsulat fahre. Kennt ihr das Spiel? Oh, ich muss ja anrufen, dass die Karte sperren. Oh, ich habe keine Telefonnummer dabei. Und dann so, Heiliger Geist, du bist ja auch noch da. Ha. Aber da sind wir noch schon eine Stunde durch den Strand und haben jeden Stein rumgedreht. Bis ich auf die Idee kam, Herr, wo ist mein Geldbeutel? Zeig mir wo. Und ich sehe das Restaurant. Sagt, das kann ja gar nicht sein, da sind wir doch schon 2 Stunden weg. Fahr hin. Und dann habe ich gewusst, hey, ich habe 10 Geldbeutel zurückgegeben. Ich habe einen Samen gesät. Und habe ich gesagt, Herr, ich danke dir, dass dieser Same geistlich gesät ist und dass der Teufel meinen Geldbeutel nicht anfassen darf. Und ich weiß nicht, wo der ist, aber der ist da. Wir zurück zum Restaurant, das war 3/4 Stunde fahren. Da hast du ja immer so ein Empfangsding, wie so ein Rednerpult. Raucher, Nichtraucher, links, rechts, oben, unten, was weiß ich. Sag ich, ist hier ein Geldbeutel abgegeben worden? Sie so, nein. Und der Teufel, siehst du, der ist nicht da. Und ich so, nein, der ist da. Und ich rein ins Restaurant, ich werde es nie vergessen, ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt, aber ich werde nicht müde, diese Geschichte zu erzählen. Und ein großer Gang, der durchging, wo du hinten rausschauen kannst, dann eine große Handreling, unten überall die Yachten von den Reichen. Links waren die Raucher, rechts die Nichtraucher oder andersrum, weiß ich nicht mehr. Und ich gucke so von außen zum Restaurant hinten durch, sehe mein Geldbeutel liegen. Ich so, wow, Halleluja. Sowas gibt's ja gar nicht im Restaurant, was total frequentiert ist. Ich hinter und laufe zu meinem Geldbeutel und da war die Herrlichkeit Gottes so, ich bin fast umgefallen, ich konnte mein Geldbeutel gar nicht fassen, ich bin erst mal 1 Meter zurück. Dann habe ich im Geist gewusst, da steht ein Engel, er ist so 3-4 Meter groß. die Herrlichkeit Gottes war da. Aber ich dachte, boah, ich glaube, ich will meinen Geldbeutel öfters verlieren, wenn der Engel dann da ist. Wir sind ja alles Menschen, ne? Mein Geldbeutel reingeguckt, alles drin. Glaubt ihr, dass der da gewesen wäre, wenn ich einen falschen Samen gesät hätte? Was du säst, wirst du ernten. Und diese Tests sind die Tests, die wir im Glaubensleben durchlaufen. Und ich kann mich nicht rühmen, weil ich hatte Gedanken, ich nehme die 1500 und kaufe jetzt Heizöl. Danke, Herr, für das Geschenk. Zum Glück habe ich einen Heiligen Geist in mir. Und der ist stärker als der, der in der Welt ist. Bei dir auch? Der sagt, Thomas, es ist nicht deins, gib es zurück. Halleluja. Amen. Oder letztes Jahr mit dem iPhone 15. Ich kündige den Vertrag, die schicken mir trotzdem das iPhone 15. Ich lasse es ein halbes Jahr, so dumm wie ich bin, bei mir zu Hause liegen. Schreibt denen ein paar E-Mails, wenn ihr euer iPhone wollt, dann schickt mir ein Ding, ich schicke es euch zurück. Die antworten nicht, ich denke, gut, dann gehört es jetzt mir. Ich schicke es jemand, verschenke es, weil selber habe ich es nicht gebraucht. In der Nacht um 3 weckt mich der Heilige Geist, sagt Thomas, wenn du das iPhone nicht zurückgibst, wird der Teufel dir morgen 1100 Euro stehlen. Wie er das gemacht hätte, weiß ich nicht, aber ja, ich habe eine Vorstellung, wie er es gemacht hätte. Weil mein Auto war ja in der Werkstatt und Audi hat gesagt, ist nicht auf der Garantie. Das wären ungefähr so viel gewesen. Ich nächsten Morgen oder nachts noch habe ich ein E-Mail geschrieben der Person, wo ich es geschenkt habe. Hey, ich brauche das Handy zurück. Tut mir leid. Heute Nacht um 3 hat der Heilige Geist zu mir gesagt, ich muss das Handy zurückgeben. Nur weil du Pastor bist, deswegen schwebst du nicht auf der Wolke. Du bist genauso dumm wie die anderen. Aber ich habe genauso wie die anderen Dummen den Heiligen Geist. Amen. Und er führt mich in alle Weisheit und in alle Wahrheit. Das ist sein Job. Handy zurückgeschickt. Am selben Tag kam die Nachricht von Audi. Kulanz, wir übernehmen alles. So ist mein Gott. Leute, das sind Lernprozesse. Ich wundere mich immer, wenn ich mit Christen zu tun habe, bei denen nichts passiert. Sag, was hast du dieses Jahr mit Gott erlebt? Was hast du den Monat erlebt? Hilfe! Das sind langweilige Menschen. Ohne sie zu verurteilen. Alles, was ich sage über Leute, ist nicht verurteilen, immer nur feststellen. Passiert in deinem Leben was? Hast du manchmal Träume, Tina? Hast du manchmal Angriffe? Ja. Aber bist du heute weiter im Glauben als vor einem Jahr? Auf jeden Fall, ja. Das war ein ganz schnelles Jahr. Bist du heute weiter als vor 10 Jahren? Ja. Ja, ja. Seht ihr, so läuft das. Wir sind in Ausbildung. Und die Ausbildung hört nie auf. Auch die Apostel haben, Paulus ist nicht an den Punkt gekommen, sagt so, jetzt bin ich in Rente. Das geht bis zum letzten Tag weiter. Die haben auf dem Sterbebett noch die Söhne gerufen. Komm her, mein Sohn, hier, diesen Segen, wupp, diesen Segen. So, ich weiß, ich werde heute zu meinen Vätern gehen, ich werde versammelt, wie sie es alle genannt haben, ich werde nach Hause gerufen und so weiter. Die wussten, wann sie gehen. Ich wünsche mir manchmal auch, dass ich gehen darf, sagte Herr, ist noch nicht deine Zeit. Oh, wie oft ich das schon gehört habe, denke ich immer, falscher Satz, aber okay, gut, dann bleibe ich halt noch eine Weile. Aber wenn ich überlege, was in dieser Zeit, die bis jetzt alleine durch Corona, was das ein Segen war. Corona, so ein Mist für die Welt, aber für uns so ein Segen. So ein Glaubenssegen. Keiner von euch hat mich angerufen, hat Angst gehabt. So ein Segen. Marley ist 41 Tage im Koma. Die 44 Tage, ja. Die Ärzte haben gesagt, wenn die aufwacht, und ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die ich kenne aus der Medizin, die haben gesagt, die wird wahrscheinlich behindert sein. Die wird nicht mehr klar im Kopf sein, die muss wieder laufen lernen, sprechen lernen und so weiter. Könnt ihr euch erinnern? Nach 21 Tagen im Koma habe ich nachts gebetet, war morgens um 4:30, habe ich den Herrn gefragt, sage, Herr, ich habe keine Lust mehr für Malis zu beten, wird sie leben oder sterben? Und er gesagt, sie wird leben. Sonntags, wisst ihr es noch, bin ich hier vor euch hingestanden, voller Glauben und habe gesagt, Malis wird nicht sterben, wir beten jetzt, dass sie keine Folgenschäden hat. Manche haben mich angeguckt, ja, ist aber mutig. Nee, ich bin nicht mutig, ich höre einfach zu, was der Herr zu mir sagt. Und weil ich ihm glaube, kann ich das predigen. Amen. Malis, hast du Folgeschäden gehabt? Minimalst. Minimalst. Kleine Gedächtnisausfälle, aber ne, für ihr Alter und alles ist das ein Wunder. Weil wir einen Gott haben, der größer ist als Corona und größer als Koma und größer als irgendwas. Amen. Malis hat mich oft gefragt, ups, warum ist mir das passiert? Damit unser Glaube groß wird. Leute, wenn alles immer gleich ist, wo sollen wir lernen? Wo sollen wir wachsen, wenn keine Herausforderungen sind? Wo sollen wir irgendwo in einen Glauben stärker hineinkommen, wenn nie was ist? Ich habe mein Leben lang Asthma gehabt, ohne zu wissen, dass ich Asthma habe. Ich bin im Schulsport abgekackt, in der Grundausbildung, beim Laufen war ich der Schnellste vorne. Auf einmal kriege ich einen Asthmaanfall, ohne zu wissen, und bin abgekackt, umgefallen, steht der Oberfeld vor mir. Ja, ja, so ist er. Der Fliegerbauer vorauslaufen, groß auf wichtig machen und dann abkacken. Ich habe mich geschämt. Irgendwann, wo ich arbeitslos war, musste ich vom Arbeitsamt zum Amtsarzt, Untersuchung, sagt er, ja, Sie haben ja hochgradig Asthma, sage ich, was habe ich? Ja, Sie haben Asthma. Wussten Sie das nicht? Sage ich, nö. Ich wusste es wirklich nicht, da war ich 33 oder 34 Jahre alt. Ich bin in ein großes Loch gefallen. Und dann habe ich gewusst, jetzt fiel mir's, Bundesjugendspiele, 5000 Meter Lauf, ich war vorne, auf einmal kriege ich einen Asthmaanfall, bumm, falle ich um, ich bin fast erstickt. Ich habe das gar nicht gecheckt. Alle haben zu mir gesagt, du hast schlechte Kondition. Ich dachte auch immer, ich habe schlechte Kondition. Und dann habe ich irgendwann jeden, der mich gefragt hat, ja, ich habe Asthma, bis der Heilige Geist anfängt, hör auf, das zu bekennen, dass du Asthma hast, du hast kein Asthma. Das erstmal muss dem Kopf, müssen da ein paar Taktungen sich ändern. Weil wenn der Arzt sagt, du hast Asthma und alles, was dein Asthma bestätigt, denkst du, Dann fing ich an, mein Reden zu ändern. Ich habe dann gesagt, ich habe die Diagnose Asthma, aber es gehört mir nicht. Ja, hast du jetzt oder nicht? Sag ja, im Natürlichen habe ich es, im Geist nicht. Ja, bist du noch ganz sauber? Manche haben es über gedacht, aber das war mir wurscht. Der Heilige Geist hat gesagt, änder dein Reden. Und die letzten 3 Jahre, bevor die Heilung sich manifestiert hat, habe ich gesagt, ich habe kein Asthma mehr. Ich weigere mich, das zu bekennen. Krankheit ist illegal. Welche? Jede. Jesus hat für jede Krankheit einen Peitschenhieb bekommen und hat dafür bezahlt, auf das ich was habe? Frieden. Also gehört Heilung und Gesundheit mir. Wann kommt es in mein Leben? Wenn ich anfange es zu glauben. Nicht wenn Jesus es anfängt zu glauben, der glaubt's. Wie ist dann die Aussage in Amerika, wenn Jesus will, kann er meine Frau heilen? Will Jesus? Nein, der will nicht. Der ist bockig und trotzig. Natürlich will er. Sonst wäre er nicht ans Kreuz. Wann ist die Heilung passiert? Vor 2000 Jahren am Kreuz ist die Heilung passiert. Ich nehme es mal mit Geld. Du hast 2000 Euro Schulden, kannst die nicht bezahlen. Vor 2000 Jahren hat Jesus dir ein Konto angelegt und hat da 2000 Euro drauf bezahlt, damit du es abheben kannst. Jetzt gibt er dir eine Girokarte und sagt, heb ab. Und dann gibt's halt die schlauen Christen, die gucken die Karte an und sagen, ich weiß nicht, die sieht so komisch aus, die Karte. Ich spüre das auch irgendwie nicht. Meine Unterschrift ist so kritzelig. Oh, ich weiß gar nicht. Was wird passieren? Nix. Was fangen sie jetzt an? Herr Jesus, wenn du willst, schenk mir die 2000 Euro. Und er sagt, hab ich schon. Herr Jesus, wenn du willst, schenk mir die 2000 Euro. Und er sagt, hab ich schon. Im Gegensatz zu ihm, ich würde nach dreimal sagen, kannst mich mal, ich bin noch nicht. Aber Gott sei Dank ist Jesus nicht so wie ich. Der sagt jedes Mal selber, habe ich schon. Dann funktioniert das jetzt scheinbar nicht, dann gründen wir die Gebetsgruppe. Wir rufen Schwester XY an, und Bruder so und so, und sagen, würdest du mit mir zusammen beten, dass der Herr mir die 2000 Euro schenkt? Ja, klar. Und dann beten alle ganz freudig und dann passiert wieder, wie viel? Nix. Und dann kommt der Zweifel in die Gruppe und so weiter. Merkt ihr, wie das funktioniert? Und dann kommt natürlich der Teufel dazu und sagt, ja, dich hat er nicht so lieb wie ein Thomas. Thomas hat er von Asthma geheilt, aber dich nicht. Du musst Pastor werden, dann wirst du vielleicht von Asthma geheilt. Das ist nicht die Wahrheit, Leute. Das ist nicht die Wahrheit, sondern er hat bezahlt für uns, damit wir frei sind. Wann manifestiert sich das? Wann kommt es in Existenz? Wenn wir es glauben. Und dann kommt noch ein Zusatz dazu. Gott schenkt uns nichts in unser Leben, wenn wir es für die Sünde benutzen. Deswegen verzögern sich manchmal Dinge, weil wir es für die Sünde benutzen würden. Könnt ihr mir soweit folgen? Dann wird es gefährlich, dann wird es komisch, dann wird es irgendwie seltsam. So, jetzt gehen wir ins Wort. Matthäus 13 ab Vers 53 in Luther. Matthäus 13 ab Vers 53. Und da lesen wir einfach mal kurz eine Geschichte, die sehr interessant ist. Und es begab sich, als Jesus dieses Gleichnis vollendet hatte, ging er davon und kam in seine Vaterstadt und lehrte in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Machttaten? Jetzt kommt's. Sie sehen Jesus, sie sehen Vollmacht, sie sehen Autorität, sie sehen Wunder, in welcher Form auch immer. Sie sehen, da ist einer, der hat Vollmacht. Und jetzt scheiden sich die Herzen. Dann sagen sie sich, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Bub, alles verloren. Verstanden? Wenn du mich, Thomas, anschaust und mich analysierst und nach mir schaust, ich werde dich verletzen, ich werde dich enttäuschen, ich kann dir nicht geben, was du von mir willst. Wenn du Christus in mir suchst, werde ich dich nicht verletzen, ich kann dir alles geben, was vom Geist gegeben ist, und du wirst die Fülle empfangen, wenn du das willst. Verstehst du? Wir haben Leute, die im Internet zuhören, aus der Schweiz, aus Österreich, ich habe tolle Zeugnisse. Und manchmal schreiben die Leute, ja, der kann ja gar nicht richtig sprechen, der verspricht sich ja so oft. Wenn das dein Fokus ist, wie viel wirst du von mir empfangen? Nichts. Du wirst mich ablehnen, sagen, ich suche mir einen anderen Prediger. Und ich sage euch ja oft, es gibt andere, die sind rhetorisch viel besser als ich. Aber die Frage ist, ist etwas aus dem Geist? Und die nächste Frage ist, will Jesus, dass du das hörst oder nicht? Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe so lange gesucht und endlich habe ich einen Prediger gefunden, der die Wahrheit spricht. Wie viel empfängt der? 100%. Das ist der Punkt. So, sagen Sie, woher dieser solche Weisheit? Sie sind in Kontakt gekommen mit der Weisheit. Die Weisheit ist nicht ein Zustand, sondern eine Person. Und solche Machttaten. Wer hat Vollmacht über den Teufel? Wenn nicht der, der Gott ist. Nur Gott hat Vollmacht über den Teufel. Wenn ich sehe, dass jemand den Teufel in die Schranken weist, dann macht er das doch nicht aus der Kraft des Teufels. Der Teufel bekämpft doch nicht den Teufel. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Die sind stärker als die natürlichen Menschen. Also kann es doch nur von Gott sein. Aber seht ihr, was ihren Verstand macht? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Ich kenne den doch. Das ist doch der Bauer Thomas. Den kenne ich doch von früher, der war doch in der Schule schon schlecht. Welches Ohr hört zu? Das Fleischliche oder das Geistige? Und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Wo hat er denn dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Das muss man sich mal vorstellen, wie Menschen drauf sind. Einer tut Wunder und gibt Heilung und spricht Worte der Weisheit und sie ärgern sich an ihm. Warum? Weil er ihr religiöses Gefüge auseinandergebracht hat. Ich habe das in Amerika auch ganz stark erlebt. Mir hat niemand zugehört. Ich bin nicht der Pastor oder der Chaplain gewesen oder der Bischof oder Dr. Thomas Bauer. Dann wirst du da gehört. Das ist noch ganz extrem. Sie erkennen nicht, was geistlich dran ist. Verstehst du, was ich meine? Da gibt es auch andere, das gilt ja nicht für ganz Amerika, aber was ich jetzt speziell erlebt habe, wo ich gedacht habe, oder ich war schon früher in Gemeinden, da kam der Gastprediger, da habe ich gedacht, Leute, gebt dem Mann oder der Frau so viel Zeit wie möglich. Die Ansagen könnt ihr nächste Woche machen, das Opfer ganz schnell, komm, gib diesem Menschen, den Gott jetzt zu uns geschickt hat, so viel Zeit wie möglich. Warum? Weil ich weiß, er hat was mitgebracht. Was machen viele Gemeinden? Da kommt die Schwester XY, die jedes Woche ein prophetisches Wort hat. Dann wird sie angehört. Dann wird das Opfer gemacht. Dann werden die Ansagen gemacht. Dann muss sich ältester Sohn so profilieren. Und dann wird diese Gruppe vor und dann machen wir die Gruppe. Und zum Schluss hat der Gastprediger noch eine halbe Stunde. Leute, wie dumm muss man sein? Ich bin in Amerika mit Leuten am Tisch gesessen. Niemand hat mich gefragt, was machst du denn? Wo kommst du her? Was hast denn du mit Gott erlebt? Nein, sie haben mir erzählt, was sie alles erleben. Ich habe mich zurückgehalten, ich muss mich nicht verkaufen. Ich muss mich nicht anbieten, ich muss mich nicht in den Mittelpunkt drängen. Aber ich habe gedacht, hey, wenn ich in Amerika wäre, da sitzt einer von Schweden, von Frankreich oder von Deutschland. Ich würde fragen, hey, wie ist denn das bei euch in Deutschland? Wie lebt denn ihr den Glauben? Was geht denn bei euch ab? Was tut denn Jesus in Deutschland? Ist da Erweckung? Ist da Heilung? Ist da kein... Nichts dergleichen. Alle in ihrer Welt und jeder war wichtiger als der andere. Und weil jeder wichtiger als der andere war, hat jeder wichtiger als der andere gesprochen. Und hat deine Zeit geklaut. Ich habe Bärbel als angeguckt, habe gedacht, schade, ich habe viel zu geben, aber wenn du nicht willst, Ich muss mich nicht verkaufen. Nochmal, du musst dich auch nicht verkaufen. Bete, dass du Leute findest, die offene Ohren haben, zu einem offenen Herzen, die Jesus schickt. Wir brauchen hier Menschen, die von Jesus geschickt sind und nicht die Bude voll. Ich weiß, wie man die Bude füllt. Ich sag dir das, was du hören willst. Dann ist die Bude voll morgen. Dann haben wir hier Fernsehen und Livestream und alles. Ich brauche das nicht. Wenn ich sonntags hier rausgehe, möchte ich spüren, dass Jesus zu mir sagt, alles richtig gemacht, Thomas. Egal, wie viele Leute der Teufel noch hier rausklaut und zu mir sagt, willst du immer noch weitermachen? Ja, ich mache immer noch weiter. Ich habe morgen wieder die Entscheidung getroffen, ich mache weiter. Amen. It's ain't over until it's over. Wenn Jesus nicht sagt, es ist vorbei, ist es nicht vorbei. Amen. Zu mir kommen Leute, die sagen, hey Thomas, so ein Pastor wie dich hätten wir gern. Komm doch zu uns, wir bieten dir Pastorenstelle an. Komm, wir suchen dir eine Wohnung, alles. Sag ich, geht leider nicht. Ja, warum denn nicht? Sag ich, weil Jesus mir nicht gesagt hat. Wie jetzt? Kennen die gar nicht, dass Jesus zu Menschen redet? Seltsam, ich kenne nur, dass Jesus zu Menschen redet. Jesus konnte Karate, wisst ihr ja, ne? Paulus auf dem Pferd. Dumm. Blind. Warum macht er ihn blind 3 Tage? Damit er sieht, im Natürlichen bist du blind, weil du im Geistlichen blind bist. Er meinte, er tötet die Christen für Gott. Kennen wir noch so Leute oder eine Religion, die Menschen für Gott töten? Blind. Aber Jesus redet. Und Jesus redet und er redet rein. Und sie ärgern sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Haben wir das schon gehört heute Morgen? Und er tat dort nicht viele Machttaten. Er tat dort nicht viele Machttaten. Weil er so beleidigt war. Weil er so verletzt war. Weil er so bockig war. Weil er gesagt hat, Schluss, ich habe Schnauze voll mit dir, Zehnerkarte. Nazareth, blöd. Nee, was steht hier? Um ihres Unglaubens willen. Glauben sucht Glauben. Es gibt 2 Seiten von Magneten. Der eine Seite vom Magnet zieht sich an, das ist Glauben. Jesus zieht dich, Glauben. Und die andere Seite stößt ab, das ist der Unglauben. Du kannst mit Unglauben nie anziehend sein für Jesus. Sondern nur mit Glauben. Stimmt's? Ein Mann mit verkrüppelter Hand steht vor Jesus und er fragt ihn, was willst du? Ich weiß, Petrus, der war schon in Stadtlöchern. Ich kann mir das gut vorstellen. Er war dann wieder, wahrscheinlich wäre er wieder ganz religiös höflich geworden. Meister, Meister. Immer wenn in der Bibel steht Meister, Meister, muss ich schon grinsen. Weil ich denke, jetzt kommt wieder was Lustiges. Meister, Meister, was wird er wohl wollen? Einen neuen Zahn. Nein, schau doch, seine Hand ist verkrüppelt. Wusste das Jesus nicht? Jeder sah, dass seine Hand verkrüppelt ist. Warum fragt er ihn, was willst du? Damit er was tut? Sprechen. Ich will geheilt werden. Was sagt Jesus? Jetzt passiert's. Nein, er sagt, streck deine Hand aus. Sag mal zu einem mit einer verkrüppelten Hand, streck deine Hand aus. Sag mal zu einem Rollstuhl, steh auf. Das ist ganz schön provozierend. Das aber in unserer humanistischen Gesellschaft würde es gar nicht gehen. Da wären aber gleich ein paar Gruppen, die sich gründen. Das geht ja gar nicht sowas. Das ist ja total, also, nee, das geht gar nicht. Aber in dem kleinen, in dem Promille-Bereich, wo dieser Handgelähmte seine Worte hört und sie in dem Promille-Bereich in seinem Herzen auf Glauben fielen, hat er wahrscheinlich so gedrückt, nur ein bisschen so. Und es hat Jesus genügt. Der Senfglauben reicht aus, um Berge zu versetzen. Und im Moment, wo er bemüht, seine Hand zu bewegen, wahrscheinlich war der von Jugend auf verkrüppelt, hat die noch nie bewegt. Und dann in dem Moment, wo er, passiert das Wunder, wusch. Merkt ihr, wie es funktioniert? Wir beten, Herr, komm vom Himmel herab, leg mir die Hände auf, bring noch 2, 3 Engel mit, dass es schön hell ist. Und dann machen wir so eine schöne Party und dann geht's los. Wir kommen aber jetzt noch zum Eingemachten. Ich habe noch ein paar Minuten. Wisst ihr, was mir heute Morgen so groß geworden ist? Wenn die katholische Kirche es da schon gegeben hätte, wären die zu Maria hin und hin gesagt, Maria, du hast jetzt den heiligen Jesus auf die Welt gebracht und jetzt darfst du keinen Sex mehr haben. Weil du bist die heilige Jungfrau Maria, die Mutter Gottes. Das Komische ist aber, da kamen noch mindestens 6 Kinder, weil ich lese von 4 Brüdern und Schwestern, Mehrzahl. Sind mindestens 2, zusammen sind es 6. Ich vermute aber, dass noch ein paar mehr waren. Wisst ihr, 300 Jahre später fing die katholische Kirche an. Sie haben sich trotzdem nicht gescheut zu behaupten, dass Maria die Jungfrau ist. Wie kann die immer noch Jungfrau sein, wenn sie noch mindestens 6-mal Sex hatte? Versteht ihr, was ich sagen will? Religion und der Teufel wollen dir immer sagen, es gibt heilige Orte, heilig dies, heilig das. Wäre Maria ihre Gebärmutter heilig gewesen, wären die Kinder, die danach rausgekommen wären, heilig gewesen. Lesen wir das im Wort. Das waren stinknormale Menschen. Könnt ihr mir folgen soweit? Der Teufel will uns immer reinlegen und es funktioniert mit Religion super. Wenn du nur die Maria anbetest, oh, wenn die Maria erscheint, oh, wenn du dahin gehst, wenn du dorthin gehst. Unser Thema ist ja Helligkeit, die letzten 2 Sonntage. Heute bin ich jetzt nicht arg weit dazugekommen, weil ich es noch ein bisschen abgeschweift habe. Aber unser Thema ist Helligkeit. Und die Religion ersetzt die Helligkeit Gottes mit Orten. Viele Christen wollen nach Israel pilgern. Ich frage mich, was suchst du da? Suchst du Jesus? Der ist nicht in Israel. Oder genauso viel wie in Deutschland ist. Er ist omnipräsent. Du wirst in Israel keinen heiligeren Ort finden wie in Deutschland. Aber was sagt dir die Religion und die Stimmen? Oh, wenn du in Israel warst, wenn du dich im Jordan wäschst, oh, wenn du nach Golgatha gehst. Leute, wenn wir genau wüssten, wo Jesus gewohnt hätte, genau die Stelle wüssten, auf einen Zentimeter genau, wo das Kreuz stand, da würdest du das Loch für den Balken von den Römern gar nicht mehr finden. Weil seit 2000 Jahren würden die Leute den Stein streicheln, der wäre schon so abgenutzt, dass da gar kein Loch mehr wäre. Weil die Leute sich sagen, oh, wenn ich nur den Stein berühre, oh, gucci, gucci. Wisst ihr, was die Herrlichkeit ist? Ihr wisst es doch. Es ist die manifestierte Gegenwart Gottes. Das kann ich überall zur selben Zeit haben oder nirgends. Wenn Gott kommt, ist er da. Wenn er nicht da ist, ist keine Herrlichkeit da. Und ich finde es so interessant. Ich habe mich gefragt, warum stehen da die ganzen Namen der Brüder? Wie kann man eine Religion aufbauen und sagen, die Mutter Gottes, heilige Jungfrau Maria, das beten die, ihr kennt das ja. Die war weder heilig, noch war sie dann noch eine Jungfrau. Aber ihr wisst, wo es herkommt, Nimrod, der seine Mutter ehelichte, aus ihr eine Göttin machte. Bei den Griechen war es Diana, Astarte und wie sie überall hieß. Bei den Römern war es die Venus und so weiter. Es ist immer nur ein Austausch von Namen, aber dieselben Dämonen bis zum heutigen Tag. Und wir müssen aufpassen, wenn wir uns wirklich, und das tun wir ja als Gemeinde jetzt, mit der Herrlichkeit beschäftigen. Wenn wir Azusa hier erleben wollen, wenn wir diese Wunder Gottes erleben wollen, dann muss die Erweckung und die Herrlichkeit zuerst in uns sein. Und aus uns heraus fließt die. Wenn wir meinen, hier in diesem Ort passiert's, ich bin nach Azusa, wo das passiert ist, hin. Ich wusste, ich gehe dahin, weil Gott mir es gesagt hat. Ich bin noch nie in meinem Leben wohin gepilgert, wo irgendwo Erweckung war oder irgendein heiliger Ort. Das hat mich noch nie interessiert. Weil ich habe, ohne diese heiligen Orte zu kennen, habe ich Jesus erlebt in meinem Leben. Nur wusste ich, das ist völlig unabhängig von Ort, Raum, Zeit, Personen oder irgendwas. Halleluja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Falle des Teufels tappen und denken, oh, wenn ich nur dahin. Immer wieder haben wir hier Leute gehabt, die zu mir kamen. Thomas, gehst du mit mir nach Toronto? Gehst du mit mir nach Pensacola? Ich mache ja immer meinen Witz dann mit Pepsi-Cola und Coca-Cola. Ich gehe dahin und ich finde gut, was da passiert, wenn Gott dich dahin schickt. Wenn ich spüre, der Heilige Geist zieht mich, dann gehe ich. 19 bin ich nach Toronto. Zum Jubiläum da, was weiß ich, wie viele Jahre das war, die Erweckung. Ich habe da so viele Sachen erlebt, wo ich gedacht habe, es ist besser, ich wäre nicht hierhin. Eine Frau, die vor mir stand, habe ich euch erzählt, die ganze Zeit so Heilig Geist und dann immer nach hinten und mir in den Bauch gebummt. Ich habe gedacht, Alter, wenn du nicht aufhörst, ich klatsche dir jetzt von hinten eine, aber so richtig, die hat mich so aggressiv gemacht. Und dann hat sich als rumgedreht und mich angelächelt und so, spürst du auch den Heiligen Geist? Du spürst gleich einen ganz anderen Geist, habe ich gedacht. Ja, Heiliger Geist, halt mich jetzt zurück, weil ich, meine Frau als Thomas, komm runter. Und du konntest nirgends anders hin, weil die Halle war voll. Dann gab es da dieses VIP, dieses VIP-Ticket. Es kostete der vierfache Preis, dann durftest du oben in der Empore mit den ganzen Predigern sitzen. Heißt der Heilige Geist, das macht mich so aggressiv. Warum? Ich habe gespürt, dass das niemals vom Herrn ist. Warum dürfen die Reichen, die das vierfache an Ticket bezahlen dürfen, mit dem Prediger oben sitzen? Ich habe gesagt, Heilige Geist, wenn das von dir wäre, wie würdest du es machen? Wisst ihr, was der mir gesagt hat? Ich würde die Sitzplätze oben verlosen. Kostenlos verlosen. Und die müssten mich entscheiden lassen, wen ich eins ziehen lasse. Und dann wären da oben Leute, die wirklich eine Not haben. Die wirklich eine Erfrischung, eine Erquickung bräuchten oder einfach mal in so einer Predigerrunde zu sitzen. Nicht die, die den Cash haben. Dasselbe mit dem Ticket war, wir haben ja immer einen Parkplatz gesucht, gab es keine. Da gab es die VIP-Parkplätze. Die, die das vierfache Ticket bezahlt haben, durften da parken. Du erlebst im Reich Gottes Dinge, wo ich manchmal denke, Jesus help us. Aber ich bin froh, dass ich das erleben darf, weil ich daraus lerne. Weil ich sage, Heiliger Geist, lass mich zum einen nicht überheblich werden und diese Leute richten. Lass es mich sehen und lass es mich besser machen. Das ist das Einzige, was du daraus tun kannst. Und was macht Gott? Bet mal für die Person um dich herum. Ein Pastor aus Australien, wo ich gar nicht wusste, wer das ist. Ich drehe sich rum, war ich mal happy, die Alte sitzt nicht vor mir. Und er legt seine Hand auf meine Brust, betet drei Worte und ich dachte, meine Brust brennt weg. Und ich habe gar nicht gewusst, was passiert. Ich dachte, ich war gerade so am Träumen. Ich wusste nicht mal, was der Gebetsaufruf war. Ich habe gesagt, Bärbel, was hat der, warum beten die jetzt alle? Und ich merke so, es pfeift nichts mehr. Ich so, Bärbel, ich glaube, ich bin von Asthma geheilt. Nee, ich weiß es. Boah, krass. Einfach so nebenbei. Nein, nicht einfach so nebenbei. Was habe ich euch vorhin erzählt? Wie viele Jahre habe ich gesagt? Ich habe kein Asthma. Ich habe bekannt, es gehört nicht mir. Wie Gott es dann benutzt. Der australische Pastor wusste gar nicht, wie es dem, der hat gar nichts gespürt. Mir hat die Brust gebrannt wie Feuer. Ich habe gesagt, ey, Alter, meine Brust brennt. Gott hat dich benutzt, mein Asthma zu heilen. Darf ich euch zum Essen einladen? Und er hatte so ein tolles Englisch, die Aussies, die haben Englisch, da musst du wirklich, can you speak a little bit slower, because I cannot understand you, weißt? Das ist schlimmer wie die Texaner. Und er so, okay, wenn du mich einladen willst, sag ich will nicht, ich muss. Gott macht es, wie er will. Aber wisst ihr, die Vorgeschichte ist das Entscheidende, nicht der Pastor von Australien. Ich hätte jetzt da eine Lehre draus bauen können. Wenn du zum Pastor aus Australien so und so gehst, Craig heißt der Mann, ich habe ihn am Facebook als Freund, ich schicke dir den Link und dann fliegst du nach Australien zum Craig und er heilt dir dein Asthma. Was wäre das wieder? Religion und Methode. Merkt ihr, wie die Gefahr immer da ist, abzurutschen in Religion und Methode? Der Mann ist völlig wurscht. Da hätte ein Vierjähriger sein können, den der Heilige Geist schickt und mir die Hände auflegt. Darum geht es nicht. Religion sagt immer, oh, die Maria, oh. Oder das Gegenteil, ist er nicht Marias Sohn? Wir kennen den doch. Der hat mir doch letzte Woche noch einen Stuhl geschnitzelt. Jetzt will der Gottes Sohn sein. Okay, der hat den Toten geheilt, wieder aufgeweckt. Der hat den Leprakranken. Ja, okay, gut, das war Zufall. Vielleicht war das gar kein Lepra. Die waren nur irgendwie komisch weg, die Finger. Ja, jetzt sind die wieder da. Naja, ihr wisst ja, wie Menschen sind. Zu mir hat auch einer gesagt, dann hast du wahrscheinlich gar kein Asthma gehabt. Dreh dich rum, lauf in die andere Richtung, verschwende deine Zeit nicht mit solchen Menschen. Amen. Nochmal, wir wollen die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist nicht abhängig von mir und von dir, sie ist abhängig von mir und von dir. Verstanden? Nicht vom natürlichen Thomas, sondern vom geistigen Thomas. Gott will hier Wunder tun. Ich glaube daran und ich gebe nicht auf. Ich glaube, Gott will Wunder tun und ich will diese Wunder sehen. Ich will Wunder sehen. Ich will Tote auferwecken. Ich will die Stadt ärgern, wenn ich im Friedhof vorbeilaufe und die ganzen Gräber gehen auf. So extrem vielleicht nicht, aber ja. Ich will keine Panik mehr haben, wenn einer sagt, hey, der und der ist gestorben. Und dann bete ich, sage, hey, ist es dran oder ist es nicht dran? Wie bei meinem Vater. Ich habe sofort den Glauben gehabt, für den zu beten, dass der zurückkommt. Jesus sagt, nein, tu es nicht. Wir müssen auf den Herrn hören, nicht Chaka loslegen. So, wir beten jetzt für jeden, wo wir gerade Lust haben. Das wäre wieder Methode und Religion. Möchtest du Wunder erleben? Möchtest du diese Dinge erleben? Ist es ein Wunsch in dir? Gott braucht nicht viele, sondern er braucht eine Handvoll Leute. Mit 12 Jüngern hat er die ganze Welt durcheinander gebracht. Die Leute waren so durcheinander, und sie gesagt, sind es nicht die, die den ganzen Erdkreis durcheinander bringen? Thomas ist bis nach Indien und hat dort den Märtyrertod gestorben. Die haben das Evangelium auf der ganzen Welt erzählt, wo sie vorher sich in die Hose gemacht haben vor den Römern und vor Herodes. Auf einmal marschieren sie los in die ganze Welt, in ein unbekanntes Land und sagen, hey, der Messias war da. Gott hat so viel mehr. Ich weiß, ich muss nicht beten, Herr, mach das Wunder geschehen. Gott will das viel mehr als ich. Ich muss nicht beten für Erweckung, für Heidelberg, weil ich weiß, Gott will viel mehr, dass die Erweckung nach Heidelberg kommt, wie ich es jemals wollen könnte. Ich kann nur sagen, Herr, hier bin ich, benutze mich. Das ist alles, was wir tun können. Herr, hier bin ich, benutze mich. Die Armee des Herrn ist nie groß, aber meistens sehr stark. Ein Mose, ein Elia, ein David, ein Jesus, ein Paulus, ein Petrus, hat es viele gebraucht. Und ihr wisst, die Frauen in der Bibel kommen viel zu kurz. Wisst ihr eigentlich ein Geheimnis? Dass alle Gebete, die in der Bibel stehen, ihr dürft mich gern korrigieren, ich habe keins gefunden. Alle Gebete in der Bibel, die eine Frau gebetet hat, wurden erhört. Von Männern wurden viele Gebete nicht erhört. David betete für seinen Sohn. Er starb. Aber alle Gebete, die ich gefunden habe, die eine Frau in der Bibel gebetet hat, wurden von Gott erhört. Wisst ihr, was ihr für eine Gebetspower habt, ihr Frauen? Ja, Amen. Wenn ich manchmal Prediger höre, Frauen müssen schweigen in der Gemeinde. Ich habe schon Diskussionen mit Pastoren gehabt. Erlaubst du den Frauen, ihr Haar freizutragen? Ja, weil es schön ist, Gott hat so gemacht. Nein, die müssen ihr Haupt bedecken, die müssen schweigen. Das sage ich, bei mir dürfen Frauen predigen. Wie, das kann ja gar nicht sein. Dann sage ich, erklär mir doch mal die Bibelstelle, wo Paulus sagt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, Grieche und Jude, arm und reich. Da steht Mann und Frau, erklär es mir. Ja, das hat er nicht so gemeint. Also, oh, jetzt wird's aber ganz eng. Was hat er dann gemeint? Er schreibt doch aber explizit, die Frau soll schweigen. Ja, weil es eine Herrengesellschaft war. Und die wären ausgerastet, wenn damals Frauen gepredigt hätten. Aber Frauen haben auch große Wunder gemacht in der Bibel. Stimmt's? Aber das ist ein anderes Thema. Ich komme vom einen ins nächste. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Die Entscheidung, glaube ich, die der Heilige Geist heute uns nahelegt in unserem Herzen ist, ohne Druck, ohne Angst, ohne Leistungsdruck jetzt, ohne irgendeine Entscheidung jetzt zu treffen oder ein Bild zu haben, oh, ich mache dies, ich mache das. Einfach nur ganz einfach fragt er dich heute Morgen, bist du bereit zu sagen, hier bin ich? Sammy, lass mal ein bisschen Musik laufen, das unterstützt ein bisschen unseren Geist. Und wenn du Lust hast, dann steh auf, nimm einen Stand ein heute Morgen, triff eine Entscheidung im Glauben und sag, Jesus, hier bin ich. Egal, wie mein Leben weitergeht, egal, wohin du mich führst, ich möchte, dass das, was du für mein Leben hast, dass es passieren kann. Ich möchte mein Fleisch überwinden, ich möchte meine Emotionen überwinden und ich möchte alle Angriffe des Teufels überwinden, wo er mir wehtut, wo er mich verletzt, wo er möchte, dass ich aufgebe, wo er möchte, dass ich meinen Kopf in den Sand stecke, wo er möchte, dass ich Hass entwickle gegen Menschen, gegen Christen, gegen Ungläubige, wo er alles aufbietet, um mich zum Punkt zu bringen, mich selber zu stoppen, weil er kann mich nicht stoppen. Aber Jesus, ich sag dir heute Morgen, dass du, der du in mir lebst, durch den Heiligen Geist stärker bist, als der, der in der Welt ist. Und ich sage ja zu deinem Auftrag, ich sage ja zu deinem Willen für mein Leben, auch wenn es mich alles kostet. Herr, du kommst bald und ich möchte die letzten Jahre, die mir noch bleiben, nutzen für dein Reich, für das, was du vorhast. Vater, lass uns nochmal deine Herrlichkeit sehen. Gieß nochmal deinen Geist aus auf diese Nation, auf dieses Volk weltweit. Gib nochmal eine Erweckung, gib nochmal eine Erschütterung. Schüttel die Erde nochmal und erwecke die Leute nochmal. Gib nochmal, dass dein Geist ausgegossen wird. Und ja, wir wissen, dein Wort sagt, wenn der Heilige Geist nicht zieht, kann niemand zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, wir beten heute Morgen, dass du nochmal deinen Geist ausgießt, nochmal deinen Geist aussendest. Herr, und hier bin ich, der kleine Thomas, aber ich gebe mich dir zur Verfügung und ich sage, Herr, tu du, was du tun willst. Tu du, was du tun willst. Tu es durch mein Leben, tu es durch mich. Herr, mit all meiner Schwachheit, mit all meinem Versagen, aber wenn du in mir bist, ich bin der Handschuh und du die Hand. Und wenn die Hand in den Handschuh kommt, muss der Handschuh sich keine Gedanken machen. Er macht das, was die Hand will. Und ich bete heute Morgen, dass ich so ein geistiger Handschuh bin, den du benutzen kannst, um diese Welt zu berühren, diese Welt nochmal ja, zu berühren und nochmal zu touchen, zu verändern, eine Veränderung zu bringen, eine neue Erweckung, Herr. Mein Fleisch sagt, da wird nichts passieren. Mein Fleisch sagt, ach, das ist doch alles vorbei. Aber ich gehe heute Morgen gegen mein eigenes Fleisch und sage, halt die Schnauze in Jesu Namen. Meine Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Alles, was nicht Christus meint, schweigt jetzt in Jesu Namen. Und Teufel, du bist auch still, wo du jetzt schon wieder redest zu den Leuten, sagst, ah, da muss ich Sachen machen, die ich nicht will. Ich will und ich sage ja. Und du, Herr, du gibst das Wollen und das Vollbringen. Und das bete ich heute Morgen, dass du uns das Wollen und das Vollbringen gibst. Herr, wir freuen uns für das, was du hast für uns. Wir strecken uns aus für das, was du hast. Nochmal, wir wissen, weil wir wissen, alles, was du tust und entscheidest, ist gut. Auch wenn es uns momentan nicht schmeckt, aber es ist gut. Alles ist gut. Rückblickend war alles gut. Alles muss mir zum Besten dienen, weil ich von dir berufen bin. Und weil du mich liebst und weil ich dich liebe. Und weil alles, was du in meinem Leben tust, dazu führt, dass deine Herrlichkeit sichtbarer wird. In meinem Leben und in dem Leben von den Menschen, die mit mir Kontakt haben. Halleluja. Und danke, Herr, dass das passiert. Danke, dass du uns veränderst. Danke, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Sondern, dass wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Yes, Lord. Yes.